Guten Morgen. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich mich in einem Ferienmodus fühle. Die Predigt war kürzer und ich habe tatsächlich als Grundlage eine Karikatur gehabt aus dem Spiegel. Und heute ist es wieder, ich bin immer noch in diesem Modus, aber wenn ich die Zettel angucke, wird es etwas länger. Ich werde heute über einen Psalm predigen und das ist ja immer so eine Sache. Psalmen sind jetzt nicht die Lehre, sage ich mal, des Paulus. Ja, wenn man den Römerbrief anguckt, da geht es so Schritt für Schritt und wird da erklärt und so weiter. Die Psalmen sind da, machen da einen Unterschied. Aber deshalb ist es auch für mich schon eine Predigt, aber eher im Sinne einer Meditation. Ich werde von diesem Psalm einfach einige Highlights herausfischen und einen diesen und jenen Gedanken dazu sagen. Kürzlich kam mir mal die Frage eigentlich, was ist eines der herausragenden Merkmale, in unserer Gesellschaft und nicht nur eigentlich weltweit? Und um diese Frage zu beantworten, einen Podcast abzuspielen von der Badischen Zeitung. In diesem Podcast kommt eine Schülerin, 18 Jahre, aus dem Gymnasium zu Wort, aktiv bei Fridays for Future, und sie ist auch daran beteiligt, an diesem Klimacamp beteiligt in Freiburg gegenüber dem Rathaus. Ich habe das zwar noch nie gesehen, aber ich habe das eine oder andere halt schon gehört. Und sie sagt, ja, wir zelten ja hier nicht umsonst, und dann führt sie so ihre Argumente auf. Aber was mich wirklich erschüttert hat, ist, dass sie sagte, wissen Sie, ich frage mich eigentlich, ob ich nur weiterhin zur Schule gehen soll. Ob ich überhaupt Kinder in die Welt setzen, also heiraten und Kinder in die Welt setzen soll. Bei all dem, was jetzt hier mit dem Klima geschieht. Und da habe ich gedacht, also, die hat mir so leid getan, ja. Diese, was soll ich sagen, ein gewisser Fatalismus, ja. So als hätte sie sich selber aufgegeben. Aber jetzt meine Frage von vorhin, eines der herausragenden Merkmale. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt da eine Antwort findet. Ihr müsst auch nicht beantworten, denn ich sage es euch. Ich meine, dass ein Merkmal eine weit verbreitete Unsicherheit ist in unserer Gesellschaft. Und ich habe da auch ein Zitat dazu gefunden. Der aktuelle Zeitgeist ist eine Epoche, in der die Menschen keine Gewissheit über die Zukunft haben. Na gut, das haben wir vorher nicht, ja. Aber auch keine klaren Pläne schmieden können, weil die Zukunft und die Werte unbeständig sind. Für mich ist ja diese Diagnose sozusagen wichtig, aber viel, viel wichtiger ist es, wie wir uns nun verhalten bei dieser Sache, bei dieser Angelegenheit, bei diesen Gedanken. Stehen auch wir in Gefahr, von diesem Zeitgeist angesteckt, gar unsicher gemacht zu werden? Wir alle sind ja auch von Fleisch und Blut, auch als Christen natürlich. Und wir sorgen uns um unsere Familie, unsere Gesundheit, unsere Arbeitsstelle und so weiter. Was hilft uns, standhaft zu bleiben? Und da habe ich ein bisschen nachgedacht und bin dann zu folgendem Schluss gekommen. Um standhaft zu bleiben, müssen wir Gott immer mehr kennenlernen, damit wir wissen, wie er ist. Dass er ist, das wissen alle, die wiedergeboren sind. Aber wie er ist, das kann dauern. Wenn wir auf unsere persönliche Jesus-Nachfolge zurückblicken, dann, je nachdem, was wir erlebt haben, haben wir Gott als den erlebt, der heilt, der aufrichtet, der zurechtbringt, der uns wieder auf die Beine stellt, befähigt, der uns zurechtweist und erzieht. Und für uns ist es deshalb in dieser Zeit sehr wichtig, dass wir den allmächtigen Gott tatsächlich als den allmächtigen und mit aller Gewalt versehenen Gott der gesamten Schöpfung wahrnehmen. Und mit dieser Schöpfung kann er, der Schöpfer, tun und lassen, was er will. Jedes Atom, jede Zelle, jedes Sandkorn, jeder Wassertropfen, Klima, Universum, alles miteinander, hört auf die Befehle des allmächtigen Gottes. Psalm 135 heißt es, ja, ich habe erkannt, dass der Herr groß ist. Unser Gott ist größer als alle Götter. Alles, woran der Herr gefallen hat, tut er im Himmel und auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen. Und diese Macht, die wird im heutigen Predigttext deutlich, und zwar, ich lese euch den Psalm 2. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der im Himmel drohend lacht, der Herr spottet über sie. Dann redet er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Die Psalmen wurde ja jetzt als Ganzes von den Autoren meist aus einem bestimmten Grund geschrieben. Als Beispiel mag Psalm 34 gelten, als da heißt es von David, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn wegtrieb und er fortging. David wurde von Saul verfolgt, er sucht Zuflucht, eigentlich bei den Feinden, aber die haben ihn erkannt. Ist das nicht der, von dem es heißt, Saul hat seine 1000 erschlagen und David seine 10.000? Und als David das merkt, hat er nur noch einen Ausweg, er stellt sich wahnsinnig. Die Geschichte kann man nachlesen, Psalm 21, da hat er Speichel den Bart runterlaufen lassen und dann sagt der König, habe ich ja nicht genug Verrückte, fort mit dem Kerl. Ja. Und David ist so in akuter Lebensgefahr gerettet worden. Und deshalb hat er diesen Dankespsalm, Psalm 34, geschrieben. Psalmen haben also oft eine Überschrift, aber unser Psalm 2 nicht. Deshalb kann nur der Grund vermutet werden, was für ein Grund dafür gewesen sein kann. Zum Beispiel, Israel hatte ein feindliches Heer geschlagen und dieses Volk musste dann Tribut zahlen an Israel. Aber eines Tages wollten sie nicht mehr und sie haben gegen David und das, was er ihnen auferlegt hat, rebelliert. Aber bei dieser rein menschenbezogenen Deutung bleibt es nicht, natürlich nicht, denn es ist ja Gottes Wort. Der Text pendelt sozusagen zwischen unserer, der unsichtbaren und der diesseitigen und sichtbaren Welt und der unsichtbaren Welt Gottes hin und her. Fast immer schreiben die Autoren auch in Ich-Form. Ich will den Herrn preisen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Im heutigen Text kommen sogar verschiedene Sprecher zu Wort. Und wir werden das nachher oder jetzt dann gleich sehen, wenn wir so Schritt für Schritt diesen Psalm durchgehen. Der Psalm lässt sich in 4 Abschnitte einteilen, zu je 3 Versen. Und ich lese nochmal, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es ist interessant, dass Gott im Himmel thront und er weiß, was die Großen dieser Welt denken. Ja, das heißt, Elberfelder ist halt eine ältere Übersetzung, sinnen, ja, das ist ein Nachdenken, besinnen. Und sie besinnen oder denken über Eitles nach. Das heißt also, der lebendige Gott sieht nicht nur alle, er weiß auch, was alle denken. Es ist gerade so, als wenn Gott auf seinem Thron sitzen würde und laut denken. Warum in aller Welt toben die Völker? gegen mich, das kann nicht gut gehen. Ja. Natürlich ist im Vordergrund das feindliche Volk, das sich gegen den Gott Israel stellt und den König David. Denn gegen den rebellieren sie ja. Aber im Grunde genommen ist es ein Aufstand gegen Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Im tiefsten Grunde. Dieses Wort Sinnen Eitles, Luther übersetzt, warum toben die Nationen und murren, warum toben die Völker und murren die Nationen so vergeblich? Und die Neue Genfer, weshalb geraten die Nationen in Aufruhr, warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Das heißt doch ganz praktisch, alles, was auf der Grundlage des Widerstandes gegen Gott entschieden wird, ist, um es einmal salopp zu sagen, für die Katz. Und das, was sie zu dem Schluss, zu dem sie gekommen sind, ist, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Auch hier im Vordergrund, das ist der Tribut, vermute ich, ja, den sie dafür bezahlen müssen. Das ist eine Last, die man auf ihre Schultern gelegt hat. Reparationszahlungen, wie man das heute sagt, oder von der Geschichte kennen wir das. Aber im erweiterten Sinne ist es das Wort Gottes. Wir legen den Reitpferden ein Zügel ins Maul, um dem Pferd zu zeigen, wo es lang geht. Oder aber wir haben eine Bremse am Auto, am Fahrrad, damit wir nicht gegen die Wand fahren. Und das heißt doch im Endeffekt, wir wollen nicht mehr auf das Wort Gottes hören, wir wollen frei sein, wir wollen nicht mehr, ganz praktisch damals, den Tribut bezahlen. Heute, wir wollen das Wort Gottes nicht mehr befolgen, es interessiert uns nicht, das ist uns eine Last, das grenzt uns ein, das bringt uns in Unfreiheit. Habt ihr gedacht, wisst ihr, man sprach, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber man sprach lange von, was das Klima angeht, von 5:05. Das ist eine Standuhr, denn seit weiß ich wie vielen Jahren ist schon 5:05. Aber heute haben sie dieses Wort ausgetauscht zu dem Begriff Kipppunkt. Ein Kipppunkt. Ja, also man geht oben drüber und dann geht es nur noch bergab. Wisst ihr, was ein Kipppunkt für mich ist in unserer Gesellschaft? Zum Beispiel. Das ist das, dass man entschieden hat, die Ehe nach der Schöpferordnung Gottes wird geöffnet zur Ehe für alle. Das ist ein Kipppunkt, wo wir oben drüber sind und alle die, die das praktizieren. Das ist nur am Rande. Aber stellt euch vor, allein diese Klimafrage, diese Klimaveränderung, ja, wenn man die mit der Basis der Heiligen Schrift angehen würde, da fällt mir immer als allererstes ein, das Versprechen ganz am Anfang, solange die Erde steht, kennen die meisten, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Diese Unkenrufe in einem Jahrzehnt ist die Menschheit und so weiter und so fort. Das ist alles obsolet, wenn man dem Wort Gottes vertraut und es anwendet. Das, was passieren würde, wenn die Bibel die Basis wäre, wäre, dass vernünftige Entscheidungen getroffen werden würden. Die Tragik ist aber, und das sagte ich schon letztes Mal, dass Gott durch sein Wort nicht mehr zu Wort kommt. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Die Frage ist, wie reagiert Gott darauf? Der im Himmel drohend lacht, der Herr spottet über sie. Es ist gerade so, als wenn der Heilige Geist etwas den Vorhang aufziehen würde und uns hinter die Kulissen schauen lässt. Der im Himmel drohend ist doch, kann doch nichts anderes bedeuten als die absolute Erhabenheit des allmächtigen Gottes. Und über das Gewusel und Gemache auf dieser Erde, da kann er nur lachen. Ich habe da mal ein bisschen nachgeguckt. Die Frage war, lacht man im Himmel oder lacht Gott? Ja? Interessant ist, dass ich in der Heiligen Schrift nur drei Stellen gefunden habe, die davon sprechen, dass Gott lacht. Und zwar noch interessanter, immer in Bezug zu seinen Feinden. Ich lese euch vor. Also die Stelle haben wir schon, ja, im Psalm 2 und dann 37, Vers 12. Die Gottlosen sinnen gegen den Gerechten und mit seinen Zähnen knirscht er gegen ihn. Der Herr lacht über ihn, denn er sieht, dass sein Tag kommt, der Tag des Gerichts. Um Psalm 59, siehe, sie lassen ihren Mund Böses reden. Schwerter sind auf ihren Lippen, denn sie denken, wer hört. Du aber, Herr, wirst über sie lachen, spotten über alle Nationen. Lachen immer im Zusammenhang mit seinen Feinden und als eine Kombination mit Spott. Und was wir hier haben, das ist eine Eigenart hebräischer Literatur, wir haben hier einen sogenannten Parallelismus. Da wird in der ersten Zeile wird etwas gesagt und die zweite Zeile ist dann entweder von einer anderen Seite beleuchtet oder sie verstärkt dann diese Aussage noch. Der im Himmel thront, lacht und spott. Also es ist ein spöttisches Lachen. Und dieses Lachen, das finden wir auch in 1. Mose Kapitel 18, und zwar die Sarah. Wenn ich mich richtig erinnere, war er 100, Abraham und sie 90. Jesus Christus kommt mit zwei Engeln, eine Christophanie. Jesus kommt mit zwei Engeln und verheißt dem Abraham einen Sohn über das Jahr. Die Sarah hört das und lacht. Das ist dasselbe Wort im Grundtext. Und zwar ist es ein Lachen mit Spott. What? Würde mir sagen. Oder hä, geht's noch heutzutage? Und sie hat so gelacht und Gott sagt dann, warum hat Sarah denn gelacht und gesagt, sollte ich wirklich noch gebären, da ich doch alt bin? Wie anders, wie so ganz anders verhält sich Gott gegen uns. Gott lacht nicht über uns, sondern er freut sich über uns. Im Zephania, das ist eines der letzten Bücher des Alten Testamentes, da heißt es, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der rettet und der sich freut. Er freut sich über dich mit Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich in Jubel. Anfangs sitzt Gott, er thront, ja, haben wir gehört, aber dann wird er aktiv und zwar geht es Schlag auf Schlag. Dann redet er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Gott braucht nicht einmal etwas tun, es reicht schon, wenn er spricht, um seine Feinde zum Erstarren zu bringen. Und dann stellt er vordergründig klar, ihr, die ihr euch gegen meinen König David auflehnt, denkt daran, ich habe ihn auf meinem Berg Zion eingesetzt und geweiht und geheiligt. Und das bleibt auch so, weil Gott es gesagt hat. Und das trifft im erweiterten Sinne wieder auf Jesus Christus zu. Wir alle kennen, oder wenigstens die meisten, denke ich, kennen Philipper 2. Er entäußerte sich selbst, und ich kürze ab, bis zum Tod am Kreuz. Und dann heißt es ab Vers 9, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Damit in den Namen Jesu Jesus Knie sich beugt, der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen. Und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Gibt es irgendeine Macht, weder im Universum noch in den Himmeln der Himmel noch wo immer, die an dieser Lage etwas ändern könnte? Lasst mich die Anordnung bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Ja, wer spricht hier? Es ist Christus, das ist auf Christus bezogen. Und jetzt habe ich tatsächlich einen Gedanken gefunden, den ich bisher noch nie gehört habe. Da habe ich gelesen, dass sich Christus hier auf die Zeugung von ihm als Mensch spricht. Ja, wir kennen die Geschichte, der Engel besucht die Maria. Wie kommt es? Ich weiß von keinem Mann. Ja. Ihr wurde ein Kind verheißen oder ihr wurde Schwangerschaft verheißen. Wie kommt es, da ich von keinem Mann weiß? Und dann sagt der Engel, der Geist Gottes wird dich überschatten und so weiter. Das ist die eine Erklärung, die macht Sinn, ganz bestimmt. Aber die, die ich eigentlich seither gewusst habe, ist Apostelgeschichte 13. Und wir verkündigen euch die gute Botschaft, von der die Väter zu uns gesprochen haben, dass Gott sie uns, seinen Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckt hat. Wie auch im zweiten Psalm beschrieben steht, du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Das heißt also, diese Zeugung ist die Auferweckung Jesu, nachdem er am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Und nun, Jesus sitzt zu Rechten des Vaters mit aller Macht und Gewalt, dann spricht Gott zu seinem Sohn: Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und das ist eine prophetische Aussage auf das schlussendliche Gericht. Aber wir merken, hier ist es dann nur noch himmlisch. Denn David war ja eigentlich nur mit Israel beschäftigt, ja, mit den Feinden, die ihn angegriffen haben oder die er angegriffen hat. Aber wenn es hier heißt, die Nationen, also in der Mehrzahl, und zum Besitz die Enden der Erde, auch wieder dieser Parallelismus, ja, bis zu den Enden der Erde. Und das wird auch so passieren. Aber wie gesagt, das ist am Ende. Aller menschliche Widerstand, den man Gott entgegenbringt, ist sinnlos, ist nutzlos und umsonst. Und jetzt aber, und das finde ich immer das Schöne an dem Psalmen, muss ich ja sagen, wo ich im Krankenhaus lag, da konnte ich ja nur die Psalmen lesen. Also ich konnte weder mit den Briefen noch sonst irgendwas lesen, aber die Psalmen habe ich wirklich jeden Tag gelesen. Und wenn dann so ein Psalm kam wie der Psalm 2, wo es da um Zerschmettern und so weiter, dachte ich, ja, steht auch was für mich. Und dann immer der Schluss, ja. Das, von dem Psalm ist es oft so, dass der Schluss, ich sag's mal, versöhnlich endet. Und nun, ihr Könige, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg. Denn leicht entbrennt sein Zorn. Gott liebt auch seine Feinde. Gott liebt dich und mich, er liebt seine Feinde, er liebt alle Menschen. Und wenn uns das auch manchmal heute schwerfällt, wenn wir so uns einmal im Kreis drehen und gucken, es ist tatsächlich so, wir sind aufgefordert, alle Menschen zu lieben. Auch die, die uns querlaufen. Es ist ein freundliches, ein gnädiges Angebot Gottes an diese Welt. Handelt verständig, lasst euch zurechtbringen. Damit die Gnade Gottes im Leben der Menschen greift, ist Umdenken, Umkehren und Einlenken nötig. Umdenken, ich bin schuldig vor Gott, kapituliere in meinem Herzen. Dann Umkehren, vorher laufe ich von Gott weg und jetzt kehre ich zu Gott zurück. Und Einlenken, das wird in dem Vers deutlich, küsst den Sohn, und zwar nicht als Zeichen der Freundschaft auf die Wange, sondern als Zeichen der Unterwerfung, seine Füße zum Beispiel. Gott liebt die, die uns auch querlaufen in unserem Leben. Ja, und da habe ich ein Beispiel, meine Frau. Aber es ist wichtig, dass wir uns eben immer wieder ausrichten, was das Wort Gottes uns zu sagen hat. Und dann der ganz versöhnliche Schluss, glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Für wen gilt das? Das gilt auch für uns, die wir Jesus Christus angenommen haben. Ich sage ja immer, ich bin ein Christ mit Herz und Verstand. Viele sagen, ich bin auch Christ, ja, aber ich sage dann immer, ich bin es nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit dem Herzen. Und wir sind doch die Glücklichen. Und zwar ganz einfach deshalb, weil wir uns der Obhut und dem Schutz dieses allmächtigen Gottes anbefohlen haben. Ich habe während der Bibelschulzeit einen Vers auswendig gelernt, unter den vielen, den ich aber wirklich nie vergesse. Sprüche 18, Vers 10. Ein fester Turm ist der Name des Herrn. Zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit. Maximale Sicherheit gibt es nur an der Hand des allmächtigen Gottes und seines Sohnes Jesus Christus. Deshalb, weil er alle Macht hat und alle Gewalt, lassen wir uns nicht durcheinander bringen von dem, was in der Welt geschieht. Gott, der sich im Alten und Neuen Testament geoffenbart hat, hat die Macht über alles, jeden und jedes. Amen.